NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige der Themen. Nach den Hooligan-Krawallen und Straßenschlachten in Köln, die Polizei bilanziert ihren nicht unumstrittenen Einsatz. Von Versammlungsverboten und harter Strafverfolgung sprechende Politiker. Zu den Konsequenzen aus der Kölner Gewaltorgie der Kommentar heute. Lebendiger Wahlkampf, echte Auswahl. Die Beobachter loben die Ukraine-Wahl als demokratisch. Wegen der Ukraine-Krise will allerdings Polen Truppen verlegen. Tausende Soldaten sollen von der West- an die Ostgrenze Polens. 40.000 Helfer für den Kampf gegen Ebola in Westafrika. Diese Zahl strebt der neue EU-Koordinator an. Und Erleichterung nach dem Bankentest in fast allen Ländern Europas. Nach den Krawallen tausender Hooligans und Rechtsextremisten in Köln wollen Politik und Sicherheitsbehörden solch gewalttätigen Randalieren entschlossen entgegentreten. Wer Gewalt in Deutschlands Städte trage, müsse mit allen Mitteln des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden, so zum Beispiel Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD. Die Polizei verteidigt ihren gestrigen Einsatz gegen die tausenden Gewalttäter. Die Bilanz am Tag danach, Markus Schmitz.
Der Tag danach, der Tag der Analyse. Es bleibt dabei, die Kölner Polizei und das NRW-Innenministerium sind zufrieden mit ihrem Einsatz am Sonntagnachmittag. Die Zahl der verletzten Einsatzkräfte musste der Polizeipräsident von 44 auf 49 erhöhen. Seine Beamten hätten in den jeweiligen Konfliktsituationen besonnen reagiert. Bis zum Demonstrationsbeginn am Sonntag ging die Polizei nach eigenen Angaben von 1.500 Teilnehmern aus. NRW-Innenminister Ralf Jäger überraschte heute Morgen mit der Aussage, dass die Polizei immer von 4.000 Teilnehmern ausgegangen sei. Wie passt das zusammen? Polizeidirektor Klaus Rüschenschmidt mit seiner Erklärung.
Grundsätzlich halten wir es aber bei Versammlungsanmeldungen so, dass wir die Zahl kommunizieren, die der Versammlungsanmelder in seiner Anmeldung angibt. Und das waren 1.500. Wir sind aber, möchte ich nochmal betonen, aus polizeilicher Sicht seit Mittwoch letzter Woche davon ausgegangen, dass die Teilnehmerzahl bei 4.000 liegen wird.
Wenn es gestern Probleme gegeben habe, dann habe das nicht an der Polizei gelegen, sagt heute NRW-Innenminister Jäger. Auch nicht daran, dass die Beamten nicht gleichmäßig an der Strecke des Demonstrationszuges verteilt gewesen seien. Es habe am Verhalten der Hooligans gelegen, die nur eines im Sinn hatten, sich mit der Polizei zu prügeln.
Was dort stattgefunden hat, ist ein Missbrauch des Versammlungsrechts. Das ist in Deutschland zu Recht ein hohes Gut. Das ist aber von denen, die da gekommen sind, missbraucht worden. Sie haben eine Plattform für Gewalt gesucht und nicht für Meinungsfreiheit. Ich hoffe, dass die Erkenntnisse von gestern mit dazu beitragen werden, dass bei ähnlichen Veranstaltungen wir diese Erkenntnisse im Sinne eines Demonstrationsverbotes dann auch den Gerichten vorlegen können.
Kritik kommt vom politischen Gegner des Innenministers von der SPD. Armin Laschet, CDU-Chef in NRW, kritisierte das Verhalten der Polizei und deren Leitungsstab scharf.
Das erschüttert mich auch, dass am Morgen danach der Innenminister, der Präsident des Verfassungsschutzes, sagt, sie haben alles präzise richtig analysiert. Kann man nicht einmal sagen, wir haben das falsch eingeschätzt. Wenn man es so exakt gewusst hat, hätte man die Demonstration verbieten müssen. Das ist nicht geschehen und deshalb gibt es kritische Nachfragen.
Die Randale in Köln hatte nicht nur Auswirkungen auf Polizisten und Hooligans. Viele Reisende und Bürger hatten die Krawalle hautnah miterlebt. Auch die Anreise der Hooligans. Eine Frau schildert ihre Erlebnisse von gestern.
Wir saßen mit unserer kleinen zweijährigen Tochter im Kinderwagen in einer Bahn, die dann von, würde sagen, 30 Rechtsextremen gestürmt wurde. Meines Erachtens ging es da nicht nur darum, sich zu prügeln, sondern da wurden auch direkt Parolen gebrüllt. Da wurde jemand, der nicht ins Bild passte, aus der Bahn gestoßen. Und ich kann nur sagen, ich habe mich extrem bedroht gefühlt.
Nach den heftigen Auseinandersetzungen besteht nun die Hoffnung, dass die Hooligans solche Veranstaltungen nicht mehr durchführen dürfen. Wenn Gewalt im Vordergrund stehe, könne auch ein angerufenes Gericht solche Demonstrationen in letzter Instanz verbieten, so Juristen.
Hooligans, Rocker, Neonazis, fremdenfeindliche Pro-NRW-Leute haben mit einer Gewaltbereitschaft auf Polizisten eingeprügelt, wie man sie in den letzten Jahren selten gesehen hat. Sie bedrohten Bürger, plünderten Geschäfte. Wie umgehen mit so einem Mob? Der Kommentar von Bettina Altenkamp.
Wenn sie dich hassen, dann hast du was erreicht. So der Titel der Facebook-Seite der HOGESA, also der Hooligans gegen Salafismus. Da kann man nur sagen, wenn das das Ziel war, herzlichen Glückwunsch. Die Kölner Bilder der bierseligen Gewalttäter mit ihren unseligen Sprüchen, angefangen bei Ausländer raus, bis hin zu unsere Fahne, unser Land, nationaler Widerstand, tragen definitiv nicht dazu bei, die Akteure irgendwie ins Herz zu schließen. Das war keine politische Demonstration gegen gewaltbereite Salafisten. Das war die Suche nach Krawall, pure Lust an Gewalt, gepaart mit dumpfen Stammtischparolen. Ein Zusammenschluss testosterongesteuerter Irrläufer, von denen sich der überwiegende Teil sonst gerne im Umfeld von Fußballspielen gegenseitig verprügelt. Typen, die das Wort Fußballschlacht gerne allzu wörtlich nehmen, allerdings ohne Fußball. Die Kölner Krawalle wurden dann noch garniert von rechtsradikalen Fanatikern, die, so jedenfalls die einhellige Meinung von Experten, sich dem Ganzen angeschlossen haben. Eine üble Mischung, hochexplosiv. Ob im Vorfeld der Veranstaltung Fehler gemacht wurden, die Polizei die als gewaltfrei angekündigte Demonstration unterschätzt hat, muss noch untersucht werden. Wer allerdings die bereits seit dem Morgen einsatzbereiten Wasserwerfer, Polizeiwagen, Busse in der Kölner Innenstadt gesehen hat, der ahnt, dass von Unterschätzung der Lage eigentlich keine Rede sein kann. Vielleicht wären ein paar Beamte mehr als die nun wirklich tapferen 1300 sinnvoll gewesen. Aber ob das am Verlauf der Veranstaltung dieser Gewalttäter was geändert hätte? Wohl eher nicht. Denn schließlich sind sie ja extra aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, um genau das zu tun, was ja auch passiert ist. Sich prügeln. Und niemand reist gerne umsonst. Aufmerksamkeit bundesweit gab es auch noch inklusive. Die schrumpfende Hooligan-Szene könnte nun wieder Aufwind bekommen. Insofern war das gestern wohl auch ein bösartiger PR-Coup, der mit der Aktion der selbsternannten Scharia-Polizei in Wuppertal vergleichbar ist. Geringer Aufwand, weil Lust aufs Prügeln hat man ja eh. Und maximaler Erfolg. Deutschland spricht wieder über Hooligans. Wie vor einigen Wochen über die Scharia-Polizei. All denjenigen, die in Zukunft wirklich ernsthaft ein Zeichen gegen gewaltbereiten Salafismus setzen wollen, die ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit zu einer echten politischen Meinungsäußerung nutzen wollen, all denjenigen haben diese Hooligans und Schlägertypen einen Bärendienst erwiesen. Denn eine solche Demo wird auf sehr lange Zeit mit den Bildern von Köln in Verbindung gebracht werden, ist von vornherein diskreditiert. Allerdings, vielleicht hat die gestrige Gewaltorgie auch etwas Gutes. Denn nun könnte es eine wirksame Handhabe geben gegen Demonstrationen dieser Art und dieser Teilnehmer.
Es kommentierte Bettina Altenkamp. Zwei Deutsche sind in Nigeria entführt worden. Sie arbeiteten dort für eine Baufirma. Einer der beiden soll nun erschossen worden sein. Gerade ist auch Außenminister Steinmeier zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Fabius zu politischen Gesprächen im Land. Was man über das Schicksal der beiden Geiseln und das weitere Geiseln weiß, fasst Marc Ducke zusammen.
Die Nachricht vom Tod des Deutschen muss Bundesaußenminister Steinmeier direkt vor Ort mitbekommen haben. Doch sein auswärtiges Amt wollte den Fall offiziell bisher nicht bestätigen. Man sei mit dem Fall befasst, hieß es wortkarg aus Berlin. Zuvor hatte ein nigerianischer Polizeisprecher Details zu der Tat bekannt gegeben. Demnach ereignete sich der Überfall schon am Freitag, und zwar im Südwesten Nigerias, im Bundesstaat Ogun State, der an Benin grenzt. Die beiden Deutschen arbeiteten für den mächtigen nigerianischen Baukonzern Julius Berger, der eng mit dem deutschen Unternehmen Bilfinger Berger verbunden ist. In zwei Autos waren sie offenbar auf dem Weg zu einer Betriebsbaustelle in einem Steinbruch. Auf eine Sicherheitseskorte hatten sie verzichtet. Dann stürmten Unbekannte aus dem Wald und eröffneten das Feuer auf den ersten Wagen. Der Fahrer des zweiten Wagens sah, was geschah und versuchte zu wenden. Ohne Erfolg. Die Angreifer feuerten nun auch auf ihn und töteten den Deutschen. Der andere wurde entführt. Über die Täter ist bisher nichts bekannt und auch nichts darüber, ob die Tat möglicherweise im Zusammenhang mit dem Steinmeier-Besuch steht. Doch halten das viele Beobachter für unwahrscheinlich. Bei dem Überfall handele es sich um einen kriminellen Einzelfall, sagte eine Sprecherin von Julius Berger. Er habe so wörtlich keine Auswirkungen auf die normalen Geschäfte in anderen Landesteilen Nigerias. Tatsache ist, dass solche Entführungen im Süden Nigerias relativ häufig passieren und dass es den Kidnappern meist um Lösegelderpressung geht. Tatsache ist aber auch, dass Julius Berger seine Präsenz in einigen Landesteilen schon deutlich reduziert hat, wegen der schlechten Sicherheitslage. Julius Berger-Mitarbeiter wurden in Nigeria schon häufiger Opfer von Entführungen. Im Niger-Delta etwa, wo viele Ölkonzerne aktiv sind, verlassen Ausländer kaum noch das Betriebsgelände ihrer Firma. Und wenn, dann nur unter dem Schutz von privaten Sicherheitsdiensten. Auf die staatliche Polizei will sich kein Unternehmen mehr verlassen. Zu stark sind die Hinweise, dass Sicherheitskräfte mit den Entführern oft unter einer Decke stecken. Auch im Norden Nigerias wird oft entführt. Hier sind die Taten aber oft auch politisch motiviert. Für weltweite Schlagzeilen sorgte etwa im April die Entführung von rund 200 Mädchen durch die radikal-islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Vor 2 Wochen hieß es vom nigerianischen Militär, die Mädchen sollten bald freikommen. Doch bisher ist nichts passiert. Von den Entführten fehlt weiter jede Spur. Dafür wurde am Wochenende bekannt, dass Boko Haram 30 weitere Jugendliche entführt hat. Nigeria ist in den vergangenen Jahren immer gefährlicher geworden und nichts deutet darauf hin, dass sich das bald ändern wird.
Zur Parlamentswahl in der Ukraine. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, die die Wahlen überwacht hatte, ist zufrieden mit dem Verlauf. Man muss allerdings immer wieder dazu sagen, dass in den von Separatisten kontrollierten Regionen im Osten gar nicht gewählt wurde. Ansonsten ist das Wahlergebnis aber eindeutig. Die pro-westlichen Kräfte sehen darin ein klares Mandat für ihren EU-Kurs. Hermann Krause.
Es war eine Parlamentswahl in einem umkämpften Land mit vielen Hindernissen und Fragezeichen. Am Ende aber haben sich die Ukrainer für einen Kurs Richtung Europa ausgesprochen. Die beiden wichtigsten Personen dabei, Präsident Poroschenko und Ministerpräsident Jazenjuk. Dessen Partei, Volksfront, konnte den Block des Präsidenten sogar überrunden. Was erstaunlich ist, da der eher hagere Mann mit der hohen Stirn und der dunklen Brille als wenig charismatisch gilt. So aber wird der alte Ministerpräsident vermutlich auch der neue sein. Jazenjuk? Wir werden so schnell wie möglich eine Koalition bilden, damit die neue Regierung und das Parlament effektiv die Reformen durchführen können, die unser Land braucht. Die Basis für die neue Koalition bildet das Assoziierungsabkommen mit der EU. Dabei hatte Jazenjuk im Frühjahr schon einmal hingeschmissen, Präsident Poroschenko aber nahm sein Rücktrittsgesuch nicht an. Jazenjuk blieb Ministerpräsident und konnte sich anscheinend ausreichend profilieren. So forderte er den Bau einer kilometerlangen Mauer an der russisch-ukrainischen Grenze. Die eher auf Verhandlungen ausgerichtete Politik von Präsident Poroschenko gegenüber Moskau kritisierte er scharf. Dies hat ihm anscheinend Stimmen eingebracht. Auch hatte er den Internationalen Währungsfonds überzeugt, der Ukraine einen Milliardenkredit geben zu müssen. Somit wird Präsident Poroschenko mit Jazenjuk arbeiten müssen. Ob die Koalition den Präsidenten dann so unterstützt, wie er es sich wünscht, ist noch nicht klar. Poroschenko? Für alle politischen Kräfte, die ich einlade, haben wir nun einen Koalitionsvertrag vorbereitet. Es geht dabei nicht um Posten, sondern um Qualifikation. Der Shootingstar dieser Wahl ist die Partei des Bürgermeisters von Lviv, dem früheren Lemberg. Diese Partei mit dem Namen Selbsthilfe wird ebenfalls zu Koalitionsverhandlungen eingeladen, genauso wie die Vaterlandspartei von Julia Timoschenko, die allerdings nur um die 6% erhielt. Unser Team wird dabei helfen, dass so schnell wie möglich das alte, korrupte System vernichtet wird und die Ukraine möglichst schnell der EU und der NATO beitreten kann. Von der einst mächtigen Partei der Region des früheren Präsidenten Janukowitsch ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Nachfolgeorganisation erhielt als einzige richtige Oppositionspartei an die 10% der Stimmen. Für Russland ist besonders wichtig, dass die Position des Präsidenten gestärkt wird. Dies erklärte Außenminister Sergei Lavrov in Moskau am Abend. Die Wahlen haben stattgefunden, nicht auf dem ganzen Territorium, aber ich denke, wir werden die Wahlergebnisse anerkennen. Für uns ist sehr wichtig, dass es in der Ukraine eine Führung gibt, die sich nicht selbst bekämpft, sondern die realen Probleme des Landes löst. Und die sind nicht zu übersehen. So besteht der russische Energieriese Gazprom auf die Zahlung ausstehender Schulden in Milliardenhöhe. In Kiew hofft man, dass da die Europäische Union aushelfen wird.
Wegen der Gefechte und Kämpfe in seinem Nachbarland ist die polnische Regierung ja seit längerem nervös. Sie äußert sich seit Monaten innerhalb von NATO und Europäischer Union besonders besorgt über die Ukraine-Krise, fürchtet ein instabiles Nachbarland und möglicherweise sogar russische Aggressionen. Jetzt zieht die Regierung Konsequenzen für die eigene Armee und stärkt Stützpunkte im Osten Polens. Einzelheiten von Jan Palukat.
Der polnische Verteidigungsminister präzisierte im Gespräch mit der Agentur AP frühere Angaben, wonach die Streitkräfte im Osten des Landes physisch präsenter sein sollen als bisher und besser ausgestattet. Erst letzte Woche erklärte Tomasz Siemoniak beim Besuch eines Armeestützpunkts in Siedlce, 100 Kilometer westlich der weißrussischen Grenzstadt Brest. Wir wollen das Potenzial unserer Einheiten in der Region verstärken. Ich habe vor, auch Stützpunkte in Chelm und Suwałki aufzusuchen. Siedlce ist der erste Punkt auf dieser Landkarte. Wir werden diese Standorte verstärken und ab 2016 auch neu ausstatten. Gegenüber der Nachrichtenagentur sagte Siemoniak nun, das Gros der 120.000 polnischen Soldaten sei bislang im Westen des Landes stationiert, noch immer ein Überbleibsel des Kalten Krieges. Nun sollten die Stützpunkte im Osten, die bislang nur zu 30% ausgelastet seien, auf bis zu 90% verstärkt werden. Ich habe mir die hiesige Infrastruktur angesehen. Sie ist sehr alt. Das ist auch kein Wunder, denn wir haben hier jahrelang nicht investiert. Allein die Wege und Gebäude sind in schlechtem Zustand. Die Führung in Warschau ist der Meinung, dass die Vorgänge in der Ukraine auch die Sicherheit Polens gefährden. Besonderes Augenmerk gilt dabei der gut 200 Kilometer langen Grenze zum russischen Oblast Kaliningrad. Medienberichte hatten für Aufsehen gesorgt, wonach Polen angeblich in seinem hohen Nordosten einem konventionellen Vormarsch oder dem Auftauchen bewaffneter sogenannter grüner Männchen wie im Osten der Ukraine nur wenig entgegenzusetzen hätte. Das Land will seine Verteidigungsausgaben auf 2% der Wirtschaftsleistung ausweiten, wie es in der NATO eigentlich Richtschnur ist, aber nur von wenigen Staaten der Allianz auch praktiziert wird. Die neue Premierministerin Ewa Kopacz hatte eine bessere Verteidigungsbereitschaft schon bei ihrer Antrittsrede zu einer der Schlüsselfragen erklärt. Polnische Familien stellen sich seit einigen Monaten die Frage, ob unser Land noch sicher ist. Diese Frage ist gerechtfertigt angesichts unserer tragischen Geschichte, umso mehr als hinter unserer Grenze der größte militärische Konflikt seit langem im Gange ist. Meine Regierung wird darauf reagieren und die Verteidigungsausgaben ab 2016 auf 2% erhöhen. Das bedeutet ab 2016 jedes Jahr 800 Millionen Zloty mehr für eine moderne Ausrüstung der Armee. So will Polen ein modernes Luftabwehrsystem aufbauen, neue Kampfhubschrauber erwerben und die bestehende Flotte amerikanischer Kampfflugzeuge mit Luftbodenraketen bestücken. Ausweis des Bedeutungsgewinns des Militärischen innerhalb der polnischen Politik ist auch, dass mit Tomasz Siemoniak erstmals seit der Wende ein Verteidigungsminister zugleich Stellvertreter des Premiers ist.
Während man in den USA über den richtigen Umgang mit rückkehrenden Ebola-Helfern diskutiert, Stichwort Zwangsquarantäne, klagt man in Europa über die zu geringe Zahl von Helfern und über nicht ausreichend qualifizierte Helfer. Im Kampf gegen das Virus steht die EU in ständigem Kontakt mit den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation sowie den USA und der Afrikanischen Union. Am vergangenen Freitag haben die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel dann einen Ebola-Beauftragten ernannt. Über seine ersten Pläne hat Christos Stylianides heute informiert. Dazu Kai Küstner.
Reden ist Silber, Handeln ist Gold. So ließe sich das Motto des neuen EU-Sonderbeauftragten für den Kampf gegen Ebola vermutlich am ehesten auf den Punkt bringen.
In emergency crisis like Ebola.
Bei Notsituationen wie der von Ebola ausgelösten ist es besser, weniger zu reden und mehr zu tun, verkündete der neue EU-Krisenkoordinator Stylianides jetzt in Brüssel und sagte auch gleich dazu, was jetzt in den betroffenen Ländern Westafrikas am dringendsten gebraucht werde. Vor allem sind das Betten für die Kranken.
From 1,000 at present to 5,000 as soon as possible.
Im Moment haben wir 1.000, daraus müssen 5.000 werden, so schnell wie möglich. Jedem Bett müssen 8 Pflege- und Gesundheitsexperten zur Seite gestellt werden. Also brauchen wir einen Stab von mindestens 40.000 Personen dafür. Nur ein Bruchteil davon muss nach Angaben der EU-Kommission aus Europa eingeflogen werden. Aber klar ist, gesucht wird weiter nach Personal, das für den Kriseneinsatz auch wirklich geeignet ist. In Deutschland gab es zum Beispiel rund 4.000 Freiwillige, nur einige hundert aber schafften es durch den harten Auswahlprozess. Aber dass die Weltgemeinschaft ihre Hilfsangebote aufstocken muss, ist klar.
Much more needs.
Wir müssen sehr viel mehr tun. Das Leben tausender Menschen in Westafrika hängt davon ab, ob wir es schaffen, heute zu handeln, nicht erst morgen. So der Mann aus Zypern, der selber Zahnarzt ist und angekündigt hat, erstmals in der zweiten Novemberwoche in die Krisenregion nach Westafrika zu reisen.
To express our solidarity in person.
Er wolle mit seiner Anwesenheit persönlich die Solidarität der Europäer unterstreichen, so der neue EU-Koordinator, der nun immerhin auf die Zusage der EU-Staats- und Regierungschefs zählen darf, ihre Hilfsgelder für den Kampf gegen die Seuche auf 1 Milliarde Euro aufzustocken. Ob das reicht, ist völlig offen.
Let us be sincere.
Seien wir ehrlich, im Fall von Ebola hat die internationale Gemeinschaft, haben wir die Gefahr unterschätzt.
Underestimated the danger.
Je früher man eine Seuche zu bekämpfen beginnt, umso höher die Chance, sie in den Griff zu bekommen, sagen Experten. Insofern ist der Kampf gegen Ebola nun auch zu einem Rennen gegen die Zeit geworden. Europa und sein neuer Koordinator versuchen nun, die Aufholjagd zu starten.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mit 9 Instituten stellt Italien bei den Bankentests die meisten Durchfaller. Insgesamt hielt sich dort der Kerzenjammer heute in Grenzen. Abgesehen von einem Kursrutsch an der Mailänder Börse, wo der Handel mit Aktien einer durchgefallenen Bank zwischenzeitlich ausgesetzt wurde. Der Stresstest ist vorbei. Vor allem die 13 Institute, die noch nicht fit für Krisen sind, haben jetzt viel Arbeit vor sich. Die meisten Banken sind jedoch gerüstet für eine neuerliche Wirtschaftskrise, die aber sicherlich keiner haben will. Erleichtert also die Reaktionen bei der EU in Brüssel und Straßburg. Ralf Siener.
Aufatmen in Brüssel. Europas Banken haben den Stresstest durch die Europäische Zentralbank besser überstanden als befürchtet. Nur 13 europäischen Finanzinstituten fehlt immer noch Geld. 2 von ihnen, die belgische Dexia und die österreichische ÖFAG, werden abgewickelt.
Das Ergebnis des Stresstests zeigt einerseits, dass das Bankensystem in Europa deutlich stabiler geworden ist,
betont Manfred Ferber, der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Keines der durchgefallenen Finanzinstitute kommt aus Deutschland. Alle EZB-geprüften 25 bundesrepublikanischen Banken haben den Prüfungsmarathon durch die Europäische Zentralbank gut überstanden. Lediglich die Münchner Hypothekenbank verpatzte als einziges deutsches Finanzinstitut den Stresstest im ersten Anlauf, konnte ihre Kapitallücke aber mit einer Aufstockung von 410 Millionen Euro zügig schließen. Doch der überstandene Stresstest dürfe niemanden zur Selbstzufriedenheit verleiten, mahnt CSU-Europapolitiker Ferber.
Ich warne jedoch davor, sich auf den guten Ergebnissen auszuruhen.
Zumal der Stresstest das Szenario der Deflation, also sinkender Preise ohne volkswirtschaftlichen Aufschwung, nicht durchspielte. Außerdem untersuchten die 6000 Wirtschaftsprüfer zwar minutiös Kreditakten und Bilanzen von 127 Banken der Eurozone und von 3 Geldinstituten aus Litauen, das im Januar der Eurozone beitritt. Aber die Engführung des Testes auf einzelne Banken verhindere eine umfassende Bewertung von Systemrisiken, die aus der hohen Verflechtung des europäischen Bankensystems resultierten, kritisieren die Grünen im Europaparlament. Während der Vertreter der Europäischen Bankenföderation, Robert Priester, den EZB-Test verteidigt. Die Europäische Zentralbank wandte eine sehr weitreichende Methodik an, indem die EZB zum einen die Bereiche überprüfte, von denen sie annahm, dass dort größere Risiken bestehen, und dann die Sektoren, welche die Banken selber als riskant bezeichnen. Und dann hat man geschaut, wie viel Kapital dafür zurückgestellt worden ist. Immerhin, die geprüften Geldinstitute stehen für rund 82% aller Bankenvermögenswerte der Eurozone. Dennoch kann kein noch so ausgefeilter Stresstest alle denkbaren Risikoszenarien abbilden.
Ein weiteres Mal zu einer Wahl. Der Sieg von Dilma Rousseff in Brasilien war knapp, sehr knapp. Beinahe hätte es einen Machtwechsel gegeben. Sie erhielt gut 51% der Stimmen, ihr konservativer Herausforderer Neves gut 48%. Dieses knappe Ergebnis verdeutlicht die Spaltung des Landes. Die auf Sozialprogramme setzende Rousseff gewann vor allem im armen Nordosten und im Norden des Landes. Der unternehmensfreundliche Neves, der für eine liberale Wirtschaftspolitik plädiert, lag im wohlhabenderen Süden und in den westlichen Agrarstaaten vorne. Nach einem heftigen Wahlkampf setzt die Staatspräsidentin auf Kooperation. Julia Segador berichtet.
Maria Salgado aus Rio kann es nicht glauben. Vor wenigen Monaten sind wir auf die Straßen gegangen, um gegen die Zustände im Gesundheitswesen, in der Bildung und gegen die schlechte Sicherheitslage zu protestieren. Wir haben uns die Gesichter angemalt und vieles mehr. Und jetzt wählt das Volk Dilma und bringt die Arbeiterpartei wieder an die Macht. Die Menschen haben gewählt, ohne nachzudenken. Die haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Leider, ich bin total enttäuscht. Nur eine Ecke weiter in Rio. Michel Gaspari, dessen Wagen voller Dilma-Aufkleber ist, hat ein breites Lächeln. Der Sieg Rousseffs ist ganz nach seinem Geschmack. Das ist ein Sieg des Volkes. Das ist genau das, was das Volk wollte, die Fortsetzung eines politischen Projektes, das den Menschen Vollbeschäftigung gibt. Das ist das Wichtigste, dass alle Arbeit haben. Wären die anderen drangekommen, hätten wir alles verloren. In ihrer Rede unmittelbar nach der Auszählung und als feststand, dass sie die Chance auf eine zweite Amtszeit erhält, hat Dilma Rousseff an die Einigkeit der Menschen in Brasilien appelliert. Ein Appell, der dringender ist denn je. Die Menschen in dem größten südamerikanischen Land sind frustriert über die Art und Weise, wie sich die Politiker den Staat förmlich zu eigen gemacht haben. Kaum ein Tag ohne neue Korruptionsmeldungen. Vetternwirtschaft scheint an der Tagesordnung. Vielleicht haben viele Dilma Rousseff gewählt aus Mangel an echten Alternativen, so wie Ana Oliveira aus Rio. Leider wird es immer Korruption geben, aber wenn ich schon zwischen schlecht und noch schlechter wählen muss, dann bleiben wir lieber beim Schlechten. Leider denke ich heute so. Es wird nun darauf ankommen, ob Dilma Rousseff ernst macht mit der Ankündigung, die Menschen im Land mit einzubeziehen in den dringend notwendigen Reformprozess. Sie steht bei den Bürgern im Wort. Ich bin dazu bereit, dem Dialog, an dem sich alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligen können, einen breiten Raum zu geben. Das soll uns dazu bringen, noch schneller gute Lösungen für unsere Probleme zu finden. Dabei muss als erstes, und das ist das Wichtigste, ein politischer Reformprozess in Gang gesetzt werden. Die Herausforderungen, vor denen Dilma Rousseff steht, sind gewaltig. Sie muss Rezepte finden, um die Rezession im Land wirksam aufzuhalten. Sie muss vor allem in den eigenen Reihen der Arbeiterpartei die zum Teil korrupten Strukturen ausmerzen. Sie muss Brasilien international öffnen, die selbstgewählte Isolation beenden. Über Arbeitsmangel für ihre zweite Amtszeit kann sich die alte und neue Präsidentin Brasiliens jedenfalls nicht beklagen.
Jedes Jahr werden in Südafrika mehr als 17.000 Menschen ermordet, fast 50 an jedem einzelnen Tag. Südafrika hat ein enormes Problem mit der Gewaltkriminalität. Nun ist einer der größten Sportstars des Landes Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er wurde erschossen, der Torwart und Kapitän der südafrikanischen Fußballnationalmannschaft Bofana Bofana. Zum Tode von Senzo Meiva, Jan-Philipp Schlüter.
Podja aus Johannesburg ist Fan des Meiva-Clubs Orlando Pirates und er spricht für viele, wenn er sagt, er sei schockiert. Es ist wirklich traurig, er war unser Held bei den Orlando Pirates und in der Nationalmannschaft Bafana Bafana. Er war so ein guter Torwart. Das ist ein riesiger Verlust, sagt sein Freund Pakiso. Er war ein großer Motivator, er hat andere inspiriert. Senzo Meiva war ein Vorbild für viele Nachwuchstorhüter hier. Mehr als 100 Mal hat Senzo Meiva für die Orlando Pirates gespielt. Zweimal ist er mit dem Team südafrikanischer Meister geworden. Seit kurzem war Meiva Stammtorwart und Kapitän der Nationalmannschaft Bafana Bafana, trotz seiner für einen Torwart relativ geringen Größe von 1,75 Meter. Einige seiner Mannschaftskameraden aus dem Verein und der Nationalmannschaft haben sich noch in der Nacht ungläubig im Krankenhaus versammelt, in das Meiva gebracht worden war, weinend und schockiert. Internationale Topspieler wie Ghanas Kevin Prince Boateng von Schalke 04 und Englands Steven Gerrard vom FC Liverpool haben bei Twitter ihre Bestürzung kundgetan. Präsident Jacob Zuma hat der Familie von Meiva sein Beileid ausgesprochen und er hat die Polizei aufgefordert, alles zu tun, um die Täter vor Gericht zu bringen. Bei einer Pressekonferenz hat Südafrikas Polizeichefin Ria Feger berichtet, wie die Tat gestern Abend abgelaufen ist. Demnach war Senzo Meiva zu Besuch bei einer Freundin im Township Vosloorus östlich von Johannesburg. Zwei Männer haben das Haus gestürmt, ein dritter stand draußen Schmiere. Die Täter wollten offenbar Handys und Bargeld rauben. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Einer der Eindringlinge hat Meiva in den Oberkörper geschossen. Dann sind die Täter zu Fuß geflüchtet, mit einem Handy als Beute. Meiva wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte seinen Tod festgestellt haben. Polizeichefin Fieger hat die Anwohner aufgefordert, die Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen. Wir glauben, dass da draußen irgendwo irgendjemand ist, der irgendetwas über diese Tat weiß. Wir appellieren an diese Person, mit uns, der Polizei, zu sprechen, damit wir diese Untersuchung zu einem guten Ende bringen können. Das berühmte Soweto-Derby zwischen den Orlando Pirates und den Kaizer Chiefs am nächsten Samstag ist abgesagt worden, aus Respekt vor Senzo Meiva. Er soll an diesem Tag beerdigt werden.
Das war's von uns. Ihnen einen angenehmen Abend. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.